Jeder Mensch hat rund 5 Millionen Haare auf dem Körper. Aber warum gelten manche von ihnen als schön und begehrenswert und andere sollen wir eklig finden? Wie sexy sind Achselhöhlen? Und was hat das alles mit Macht und Politik zu tun? Darüber spreche ich heute mit Franziska Setare-Kohestani. Sie ist wie ich Journalistin und außerdem eine Hairy Queen. Und so heißt auch ihr neues Buch. Herzlich willkommen, Franzi.
Hallo.
Hallo. Franzi, was ist denn dein Safe Word für heute?
Ich hatte gerade kurz gedacht, vielleicht Nacktmull, aber was ist, wenn das plötzlich in unserem Gespräch fällt? Könnte sein. Deswegen vielleicht Kaktus, weil ich den gerade hier so
Kaktus
sehe.
Und Kaktus auch stachelig, so wie Hairy Queens manchmal. Magst du kurz erklären, was eigentlich eine Hairy Queen ist?
Ja, also Hairy Queen, das bin ich zum Beispiel. Ich habe mir diesen Begriff ausgesucht, weil ich irgendwie nicht die ganze Zeit über mich als stark behaarte Frau sprechen wollte und ich wollte es so ein bisschen umdeuten und empowernder formulieren und deswegen habe ich mich Hairy Queen genannt. Das ist aber auch so ein bisschen angelehnt an die Drag-Sprache. Das möchte ich auch nochmal betonen, dass es nicht einfach so, also generell so diese Begriffe wie Slay und so weiter, das ist ja alles, kommt es aus der Drag-Kultur. Und Drag hat, also die Gemeinsamkeit mit dem Begriff Hairy Queen und Drag wäre, dass Drag auch so Normen in Frage stellen kann, vor allem Geschlechternormen. Und ja, und in dem Sinne auch durch die Performance gesellschaftskritisch sein kann und dementsprechend habe ich mir gedacht, Hairy Queen kann vielleicht auch so sein. Also das kann auch eine Perspektive sein, aus der man aufgrund der eigenen Abweichung von bestimmten Normen, gerade was Haare angeht, aus dieser Perspektive heraus so ein gesellschaftskritisches Potenzial entwickelt. Genau.
Jetzt könnte man natürlich als erstes mal fragen, haben wir denn keine größeren Probleme? Ja, die Welt geht ja gefühlt unter und wir reden jetzt über Haare. So, gibt's nichts Dringlicheres? Was meinst du dazu?
Fair point, würde ich sagen. Ich glaube, also ganz ehrlich gesagt, würde ich jetzt nicht darauf beharren wollen, dass das das wichtigste Thema unserer Zeit ist, weil auch mich beschäftigen gerade Themen wie Klimakrise und Rechtsextremismus und so weiter, soziale Ungleichheit. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass Körperbehaarung als Thema für sich genommen wichtiger ist als diese Themen. Ich würde aber behaupten, dass man Körperbehaarung und den Umgang damit in Verbindung mit politischen Themen denken muss. Zum Beispiel mit dem Kapitalismus, mit Geschlechtervorstellung, mit Rassismus. Und das wiederum sind dann schon wichtige politische Themen. Und deswegen glaube ich, es ist schon legitim, darüber zu sprechen, weil man über die Auseinandersetzung sehr schnell in sehr wichtige Themenbereiche kommt. Also ich habe das Buch so ein bisschen auch für Teenies geschrieben, weil ich mir dachte, irgendwie, man ist ja so, also gerade in der Pubertät, sehr beschäftigt mit seinem eigenen Körper. Natürlich auch mit der Welt und mit allem, was vor sich geht und so. Aber man kann sich irgendwie dieser eigenen Körperauseinandersetzung kaum entziehen. Also auch wenn man es gerne hätte. Ich glaube, dass das später vielleicht nicht unbedingt aufhört, aber sich nochmal ein bisschen verändert. Und man kann das auch nutzen, diese Körperbezogenheit, um sich zu politisieren. Also das muss nicht immer was sein, was man so einsam mit sich selbst ausmacht, sondern das kann auch was sein, worüber man eigentlich über Themen wie Feminismus nachdenken kann oder eben Rassismus, Kapitalismus, genau.
Ja, ich habe auf jeden Fall meine Privilegien als nur im Sonnenlicht behaarte Person reflektiert, wie du das so schön schreibst. Also ich bin ja relativ blond und ich habe sehr viel Achselhaare für alle, die das jetzt wahnsinnig interessiert. Aber ansonsten kann ich auch sehr lange nicht die Beine rasieren und es wird jetzt niemand da irgendwie mir Morddrohungen schicken deswegen. Was übrigens auch Freundinnen von mir passiert ist, die sich auf Instagram mit ihren Imperfections auseinandergesetzt haben und das gepostet haben. Also ich finde es so krass, warum denkst du, erregt das so viel? Also warum ist es überhaupt so ein krasses Thema so für Menschen, wenn man davon abweicht?
Ich glaube, das Besondere bei Körperbehaarung ist, dass irgendwie schon sehr viele gesellschaftliche Themen da reinreichen. Also ich würde das vielleicht auch unterscheiden von anderen Schönheitsnormen in der Hinsicht, weil man hat einerseits eben diese Geschlechtervorstellung, Frau gleich glatt, Mann gleich haarig, so sehr geschlechtsbinär. Dann hängt damit dran, also man ist irgendwie unweiblich, wenn man starke Behaarung zeigt. Dann hängt da aber noch mit dran, schon auch so ein feministisches Statement, einfach weil es so tabuisiert ist. Also es muss gar nicht erst bewusst so gesetzt werden, es wird einfach so verstanden. Auch das, glaube ich, kann bei vielen Menschen zu Provokationen führen, gerade so in der antifeministischen Stimmung, die in bestimmten Bereichen sehr stark herrscht. Dann hängt eben noch mit dran die Assoziation von auch von Rassifizierung, also von Wildheit oder weniger zivilisiert sein, die auch historisch total stark geprägt sind. Dann hängt eben noch mit dran irgendwie diese Körperarbeit, also wer sich nicht pflegt, wer sich nicht enthaart, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, so ungefähr. Also ist irgendwie nicht diszipliniert oder weniger diszipliniert. Also das ist auch so ein neoliberaler Einfluss. Also es sind super viele Bereiche, die alle sehr stark normiert sind und auf denen unser Gesellschaftssystem, so würde ich es mal behaupten, doch sehr stark aufbaut. Also Patriarchat, Kapitalismus. Mhm. Und ich glaube, deswegen wird so ein kleiner Akt wie ein paar Achselhaare zu zeigen, als Frau zum Beispiel, als weiblich gelesene Person, als Provokation wahrgenommen und auch so stark abgestraft.
Ich habe dazu auch eine noch ein bisschen recherchiert und eine tolle Stelle gefunden im Ratgeber-Klassiker The Joy of Sex von 1972. Möchte ich kurz vorlesen. Da heißt es: Die Achselhöhle, eine klassische Stelle für Küsse. Sie sollte auf keinen Fall rasiert werden. Das Rasieren mag in einem heißen Klima ohne sanitäre Anlagen verzeihlich sein, aber hier und jetzt ist es einfach eine ignorante Art von Vandalismus. Und weiter geht es dann mit dem Ratschlag, dass man die Achselhöhle auch sehr gut verwenden kann, zum Beispiel anstatt der Hand, um die Schreie des Partners während des Orgasmus zu dämpfen.
Wow. Das ist ja cool.
Ist geil, oder? Ich habe das so gelesen, ich dachte mir so, das ist mal Achselhöhlen-Positivity. Also darüber reden wir heute wenig, über Achselhöhlen.
Das müssen mehr Menschen wissen.
Und hart zu sein dürfen. Ich finde auch, du hast ja gerade schon so angedeutet, so wer sich nicht genug rasiert, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Dazu gibt es ja auch immer dieses Argument, was dann kommt, auch gerne in so Kommentarspalten. Ja, das ist ja einfach unhygienisch. Kannst du da ein bisschen debunken, bitte?
Sehr gerne. Also, bei der Frage, ne, ist starke Behaarung generell unhygienisch oder ungesund oder so, lautet die kurze Antwort, es ist einigermaßen egal, ob man behaart ist oder nicht. Also, klar, man kann bei Hygiene sowieso noch mehr in Frage stellen, auch sowas wie Schweißgeruch, warum finden wir das unhygienisch und so weiter und so fort. Aber selbst wenn wir noch in diesen Kategorien bleiben, kann man einfach sagen, man kann behaarte Haut und glatte Haut gleich gut waschen. Also vielleicht ein kleines bisschen einfacher die glatte Haut, aber auch da gibt es Nachteile. Also die längere Antwort wäre, es gibt Vor- und Nachteile von Behaarung versus Glattheit bzw. Haarentfernung. Aber das eine ist nicht per se besser oder hygienischer als das andere. Deswegen finde ich ja, oder darauf baut ja auch so meine Argumentation auf, es ist sehr verdächtig und sehr weist eigentlich darauf hin, dass ganz andere Faktoren dabei eine Rolle spielen und man halt schnell dieses Hygieneding irgendwie droppt. Ja, ich persönlich finde es halt eklig oder unhygienisch. Was auch interessant ist, weil so persönlich ist es gar nicht, sondern es ist mehr so herrschende Vorstellung.
Ja. Yeah.
Ja, aber wenn man halt genauer hinschaut, also es stimmt eigentlich nicht. Ich kann es jetzt auch noch mehr ausdifferenzieren, ich weiß nicht wie.
Ja, bitte, bitte, ich finde es spannend.
Also zum einen kommt es halt auf die Körperstelle an. Also ja. An manchen Körperstellen hat Behaarung auch eine wichtige Schutzfunktion. Wenn wir zum Beispiel an die Augenbrauen denken oder an die Wimpern, also die schützen auch die Augen zum Beispiel vor Schmutz, genauso ist es beim Ohr, in der Nase. Also Nasenhaare würde ich ja wirklich gar nicht mehr irgendwie enthaaren, weil die einfach wichtige Luftfilter sind.
Und das kann auch gefährlich sein, wenn man die enthaart, oder? Hast du geschrieben? Da dachte ich auch so, uiuiui, Nasenhaare ab jetzt tabu.
Ganz zugespitzt. Das gilt fürs Waxing oder fürs Rausrupfen generell. Und an dieser Stelle eben besonders, weil Bakterien eben leichter eindringen können. Dadurch, dass du quasi durch das Waxen oder Rausrupfen entstehen Einfalllöcher für Milliarden Bakterien. Aber auch das sollte man mit berücksichtigen, wenn man jetzt mal schnell raushaut, hier glatte Haut ist viel besser und jeder muss sich enthaaren und das ist viel hygienischer und gesünder. Im schlimmsten Fall hast du halt Entzündungen oder irgendwelche Krankheiten, die übertragen werden dadurch. Und das ist eben auch nicht so gesund und hygienisch und vor allem ist es schmerzhaft. Und auch im Intimbereich ist es so, dass Behaarung auch eine wichtige Schutzfunktion erfüllen kann vor Reibung. Und gerade in diesem feuchten Bereich ist es eben auch für Bakterien gar nicht so toll, wenn das da alles rausgerissen wird oder weg ist. Wie gesagt, ich würde daraus jetzt nicht folgern, dass man umgekehrt unbedingt behaart sein muss im Intimbereich, aber man sollte eben auch nicht vergessen, dass es auch Vorteile haben kann, seine Behaarung dort wachsen zu lassen.
Und ich glaube gerade, also ich habe auch natürlich meine eigene Enthaarungsbiografie reflektiert, wie ich dein Buch gelesen habe, und ich glaube so Anfang, Mitte meiner 20s habe ich auch noch den damals sehr modischen Landing Strip irgendwie getragen, also diesen Streifen in der Mitte, und war dafür auch beim Waxen, habe da wahnsinnig viel Geld und Zeit gelassen. Und ich würde sagen, es ist wirklich, ich glaube, wenn man an dem Tag dann noch mit irgendwem Sex haben möchte, ist es, glaube ich, schon ein höheres Risiko, einfach weil die Haut, da wurde ein Follikel ausgerissen, das ist irgendwie noch gereizt. Und es gibt ja auch einfach sehr viele Geschlechtskrankheiten, die auch trotz Kondomen übertragen werden können, zum Beispiel HPV oder also ja andere Herpes-Sorten und so weiter. Und im Nachhinein würde ich sagen, so, es ist jetzt auch nicht ganz unrisky. Also ich bin da ganz bei dir. Ich sage nicht, dass wir alle mit Busch rumlaufen müssen, wenn wir das nicht wollen. Aber so ein bisschen bedenken oder das vielleicht auch so ein bisschen timen kann man schon. Und ich finde es gerade ganz spannend, wenn wir schon von Intimbehaarung reden. Mir ist dann auch eingefallen, du hast irgendwie Margarete Stokowski zitiert, die geschrieben hat, ich hatte das Gefühl, es ist meine heilige Pflicht, dafür zu sorgen, dass niemand meine Körperhaare sehen kann. Und es ist mir wirklich aufgefallen, ich habe das auch gemacht, so mit Anfang 20 bei irgendeiner Hookup-Geschichte. Der hat mich wirklich so, ich muss dir was sagen, ich habe morgen einen Waxing-Termin, aber jetzt ist es halt noch, da muss man ja so rauswachsen lassen, damit das Wachs greift, und wäre das okay für dich? Also das habe ich ihm wirklich so gesagt, noch bevor wir irgendwo anders hingegangen sind, so nur gleich den Disclaimer, so, ich bin jetzt nicht so sauber da unten, wie es sein sollte. Und jetzt mit Mitte bis Ende 30 finde ich das wahnsinnig witzig und denke mir auch so, ja, also selbst wenn ich, weiß ich nicht, was gemacht hätte, hätte er sich immer noch alle 10 Finger ablecken können, dass er jetzt mit mir heim darf. Aber das ist ein Riesending irgendwie gewesen. Und ich glaube, das macht es auch so, jetzt bin ich in einem Alter, wo es mir im besten Sinne ein bisschen egal ist. Aber es ist ja wirklich, es wird ja auch vor allem jungen Frauen gesagt, hab möglichst keine Haare außer auf dem Kopf. Also du hast es so schön Nacktmull mit Perücke genannt.
Ja, eigentlich, wenn man es so betrachtet, klingt es gar nicht mehr so schön. Nacktmulle sind nämlich jetzt nicht die allerschönsten Tiere, ohne sie jetzt irgendwie
no Nacktmull-Shaming
haten zu wollen, weil ich liebe Nacktmulle, wirklich. Sie sind wahnsinnig beeindruckende Tiere. Auch darüber habe ich geschrieben. Aber ich war auch wirklich extrem obsessiv mit Haarentfernung. Ich habe wirklich kein Haar an meinem Körper geduldet, so ungefähr. Und habe auch nicht, wenn ich mal krank war oder wie andere mal im Winter oder so wachsen lassen, ich konnte selber nicht den Anblick meiner Behaarung ertragen. Mhm. Also es war schon extrem bei mir auch. Und auch vor Schwimmbadbesuchen, am Abend davor, dieser Stress, alles enthaaren zu müssen. Und habe ich dann eine Wunde hier oder schneide ich mich oder sie ist da noch eine Rötung vom Waxing und klingt das alles rechtzeitig ab? Und also diese ganze Sorge, hat man irgendwo doch was vergessen, die Zehen, die Finger, ja, manchmal auch. Das ist so eine, also ich glaube, es ist einfach eine sehr große Scham oder sehr existenzielle Panik, wenn man das Gefühl hat, andere Menschen könnten einen eklig finden. Und eben nicht nur eklig, bei Frauen dann auch irgendwie männlich oder was auch immer. Also es kommen ja sehr viele Assoziationen, wie ich schon gesagt habe, dazu, aber gerade dieser Ekel ist ja auch was viel Angst auslöst und Panik auslöst.
Und du bringst das irgendwie so schön auf den Punkt von Boys will be boys and girls will be women. Also von Jungen erwartet man nicht, dass sie jetzt in absehbarer Zeit so richtig erwachsen werden, weil es sind ja Jungs. Und Mädchen sollen zwar möglichst erwachsen sein, möglichst viel Verantwortung übernehmen und am besten auch für die ganzen Man-Children mit, aber ja nicht so aussehen. So.
Das ist so ein riesiger Abfuck für mich, irgendwie da weiter drüber nachzudenken. Weil eigentlich körperlich ist ja Körperbehaarung, so wie wir sie als Erwachsene kennen, genau, auf der körperlichen Ebene bedeutet ja eigentlich, dass die, also in der Pubertät bilden sich ja aufgrund hormoneller Veränderungen die Flaumhaare, die man so am Körper hat, zu sogenannten Terminalhaaren aus, also so ein bisschen stärker pigmentierterer Behaarung, ein bisschen stärkerer, dichterer Behaarung an bestimmten Stellen. Das ist individuell ganz unterschiedlich. Bei manchen Menschen verändert sich die Körperbehaarung das ganze Leben lang und bei anderen ist sie eben nicht so stark und so weiter und so fort. Aber dass das passiert aufgrund des Sexualhormons, Testosteron, das ist bei allen Geschlechtskörpern der Fall. Das ist ein Zeichen fürs Erwachsenwerden vom Körper. Und es ist so verrückt, aber gleichzeitig lässt es sich auch irgendwie gut erklären, dass das bei Frauen und Männern, ich bin jetzt mal bewusst so binär, weil es ja so die herrschenden Normen sind, die auf uns alle einwirken, auch wenn man sich nicht binär zuordnet. Bei allen, also es ist bei allen Geschlechtskörpern so, aber bei Frauen und Männern sind die Reaktionen oder ist die Erwartung ganz unterschiedlich. Also Männer können so stolz sein auf ihren ersten Haarwuchs. Also so das erste Haar am Sack ist irgendwie exciting. Und oder der erste Bartwuchs oder so. Mein erster Bartwuchs in der Grundschule hat bei mir ganz schön viel Panik ausgelöst und mich dazu gebracht, schon als Grundschulkind Bleichcreme aufzutragen, die mir aus dem Iran von meinen Tanten zugeschickt wurde. Das war bei Jungs in meinem Alter ganz anders. Natürlich gibt es da auch unterschiedlich, also auch individuelle Unterschiede. Vielleicht hat man auch Unbehagen mit seiner männlichen Körperbehaarung und so weiter. Also das ist, möchte ich jetzt, ich sag nur, das ist so die Erwartung. Das ist das, was okay ist oder das, was erwartet wird, ist, dass eben junge Frauen eigentlich ja ihren Körper wieder in den Zustand eines Mädchens versetzen, indem sie sich die Haare entfernen. Und das ist irgendwie dieses Absurde. Und das wird noch zynischer und absurder, wenn man bedenkt, dass ausgerechnet Frauen und Mädchen diejenigen sind, die gesellschaftlich oft die Rolle der Frühreifen eigentlich einnehmen, indem sie viel Verantwortung übernehmen, Mental Load und so weiter. Diese ganzen Stichworte kennen wir ja alle. Also irgendwie als Zwölfjährige schon sich für die Großfamilie und alle ihre Probleme verantwortlich fühlt und sich um alles und jeden kümmert und so weiter. Das ist so ein bisschen die Anforderung an die weibliche Rolle und gleichzeitig aber einen immer jugendlichen Körper zu pflegen. Ich meine, diese Jugendlichkeit, dieser Hype des Jungaussehens und so, der ist ja generell gesellschaftlich sehr präsent. Aber der betrifft weibliche Körper noch mal viel radikaler. Und oft vergisst man die Körperbehaarung, weil man das irgendwie so selbstverständlich wahrnimmt, dass man sich halt rasiert, wenn die ersten Haare auf den Beinen auftauchen oder so als Frau. Ja.
Ja, absolut. Und dann kommen wir auch eigentlich ganz schnell dazu, dass es schon fast irgendwie so ein Fetisch ist. Also es ist ja eine Fetischkategorie im Porno, wenn Frauen dann behaart sind. Also, dass das eigentlich was, sagen wir mal, naturgegeben ist, auch ein schlimmes Wort, aber was man halt ohne Einfluss von außen vielleicht hätte, ist jetzt einfach eine eigene Kategorie für so ein Special Interest.
Mhm. Das ist echt so eine, also zumindest in meiner Sortierung der Betrachtung dieser, wie sich das alles entwickelt hat, ist das wie so eine Kettenreaktion eigentlich. Also die Pornoindustrie entwickelt sich so zum Ende des 20. Jahrhunderts und dann ist plötzlich der glatte Intimbereich bei Frauen da, so irgendwie präsenter. Mhm. Also das schreibt Rebecca Herzig, eine Kulturwissenschaftlerin, die über die Geschichte der Haarentfernung geschrieben hat, dass es damals schon auch feministische Kritik gab an dieser Entwicklung, also an diesem plötzlich glatten Intimbereich von Frauen in Pornozeitschriften. Und eben weil das so eine Sexualisierung ist, also dass man quasi besessen ist, aber mit der eigentlichen Sexlosigkeit junger Mädchen und die wiederum sexualisiert, also das wurde damals schon total stark kritisiert. Und dann im Zuge dessen kann man schon auch sagen, ist irgendwie, also die männlichen Leser fanden das aber ganz toll Und im Zuge dessen wurde dann plötzlich auch so in den 70ern dann die Behaarung bei Frauen so zum feministischen Statement, einfach weil es irgendwie auch sich verhält zu dieser neuen glatten Norm. Und dann ist natürlich automatisch irgendwie diese ein hairy Intimbereich. Man kann es ja fast schon so verstehen, dass das für die Männer ist, die es irgendwie aushalten können, eine reife Frau beim Sex zu sehen. So, das ist irgendwie so die Ausnahme. Das sind die, das ist dann so die eigene Kategorie. Und dass das eine eigene Kategorie sein soll, das muss einen aufbringen eigentlich. Und Kettenreaktion, um das noch zu sagen, weil dann wiederum ja eigentlich dieser glatte Intimbereich, der so verbunden ist mit der Pornoindustrie, dann wiederum dazu geführt hat, dass die plastische Chirurgie vor allem im Intimbereich bei Frauen zugenommen hat. Also es gab so ganz viele verschiedene Faktoren, die sich irgendwie gegenseitig bedingt haben. Das ist sicher nicht alles so linear passiert, aber es hängt irgendwie miteinander zusammen. Also selbst der glatte Intimbereich war nicht gut und schön genug für den weiblichen Körper. Der musste auch schon modifiziert werden wieder und irgendwelche Schamlippenverkleinerungen oder so haben stattgefunden.
Ja, für dieses Barbie-Puppen-Ideal, so, dass einfach nichts ist und nichts hängt auch irgendwie. Ja, gell?
Auch wieder kindlich eigentlich.
Und im Porno, ich glaube, was halt auch eine wichtige Rolle spielt, ist so dieses, ich habe ja viele Pornos schon geguckt in meinem Leben für diesen lustigen Job, den ich habe. Und es wird ja jetzt viel mehr auf die Intimbereiche selber gefilmt, als jetzt, wenn du dir so einen 70s-Porno mit so einem großen Busch anschaust. Da sind ja ganz andere Kameraeinstellungen auch. Also, dass du wirklich so von unten nur noch diese Geschlechtsteile siehst, die so ineinander gehen und so weiter. Und da war natürlich auch Behaarung ein Thema, weil dadurch hat man das ja nicht so deutlich gesehen und ob das jetzt wirklich echt ist, was da passiert. So, also ich glaube, Porno hat ja immer diesen Anspruch, so es muss alles voll real sein und deswegen muss es halt auch krasser sein, weil Orgasmen kann man vielleicht noch faken, aber irgendwie jetzt so ein Würgen beim Blowjob, das kann man nicht so gut faken oder so. Also das ist ja so ein bisschen dieser Anspruch, der dahinter steckt und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen, okay, es darf hier niemand ein Haar haben. Also im Porno muss man sagen, gilt es ja meistens auch für Männer. Also so viel muss man dem Porno zugestehen. Also es sind einfach die meisten Intimbereiche enthaart, wenn wir an klassische Mainstream-Pornografie denken. Wobei auch da gibt es natürlich genügend schlaue Menschen, die darüber schon geschrieben haben und gesagt, den Mainstream-Porno gibt es gar nicht. Aber ich glaube, wir haben alle so ein Bild im Kopf, wie sowas meistens aussieht. Und da sind sehr viele Nacktmulle mit Perücke.
Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass es tatsächlich, das spricht ja auch dafür, dass es natürlich immer verschiedene Faktoren gibt und dass es so nicht die eine Erzählung gibt, warum das jetzt sich wie entwickelt hat und so. Und das kann ja auch beides gleichzeitig wahr sein. Das ist natürlich einerseits die Sichtbarkeit und dieses Bedürfnis, die Genitalien in Action zu sehen sozusagen, irgendwie auch dem zugutekommt, wie auch so ein bisschen diese kindliche Ästhetik des weiblichen Körpers einfach mehr etabliert wird. Und also das kann ja irgendwie alles so gemeinsam stattfinden, ja, zusammengehört. So. Ich musste nur gerade dran denken, dass ja auch, also ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit der Porno-Geschichte oder in der Geschichte der Pornoindustrie, aber es ist ja irgendwie auch eine Unterscheidung, weil man ja auch in herkömmlichen Filmen oft für so Nacktszenen oder Sexszenen so ein Toupet verwendet hat, oder?
Jetzt habe ich auch recherchiert. Also famously Kate Winslet in der Vorleser sprach viel über ihr Intimhaar-Toupet. Fun Fact am Rande dazu. Ich glaube, ein Punkt, der vielleicht auch noch wichtig ist, ist so dieses die Mode, also die Bikini-Figur und die Bikini, wie sagt man, Line beim, also dass die Bikini-Zone, genau, das ist das Wort. Man muss ja dann immer alles in Zonen unterteilen, die dann irgendwie problematisch werden. Und die Bikini-Zone gibt es natürlich erst, seit es Bikinis gibt und seit es diese hohen Beinausschnitte gibt. Also früher waren Badeanzüge ja oft so wie so Hotpants geschnitten, also ein bisschen weiter übers Bein runter. Und da hat man jetzt gar nicht so viele Haare gesehen. Und ich glaube halt auch, ja, Minirock und sowas, da war dann irgendwie der Fokus auch mehr auf den Haaren und wie man sie entfernen kann. Also ich glaube, das passiert auch alles irgendwie so ein bisschen gleichzeitig.
Genau, und gleichzeitig hat ja auch die, also haben sich ja Menschen eigentlich schon immer irgendwie die Haare entfernt. Also man kann das zurückverfolgen bis in die Steinzeit, dass da mit irgendwie spitzkantigen Steinen und scharfen Muscheln hantiert wurde und so. Das war aber trotzdem nicht so, oder man kann das einfach nicht so genau noch nachvollziehen, ob das wirklich so wie heute so eine Norm war oder einfach, es gibt ja so viele Gründe, warum man sich enthaaren kann. Auch SchwimmerInnen machen das heutzutage auch, um schneller zu schwimmen und so. Also es ist so, es ist einfach ein sehr vielfältiges Thema auch. Also ich glaube, man kann es schon sehr stark verbinden mit politischen Machtverhältnissen, aber es reihen sich dann noch ganz andere Faktoren mit rein, genau wie die Modeentwicklung, und die ist ja auch nicht unabhängig von politischen Entwicklungen und so weiter. Und
ich glaube auch klasse. Also ich habe auch irgendwie gelesen, im alten Ägypten, also die Oberschicht sozusagen hatte die Muße und die Möglichkeit, sich zu enthaaren, und die ArbeiterInnen nicht so sehr. Ja, wir haben ja gerade schon so ein bisschen darüber geredet, in wie viele Bereiche das reinwirkt. Ein Kapitel, was ich auch sehr, sehr spannend finde in deinem Buch, beziehungsweise es kommt ja immer wieder so ein bisschen vor, ist die ganze Sache mit dem Rassismus. Also der Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist, ist: mein Unrasiert ist nicht dein Unrasiert. Kannst du dazu ein bisschen was erklären und erzählen?
Ja, dieses Gefühl, das war so ein bisschen prägend in meiner Teenie-Zeit und dann auch späterhin, als ich mich mehr mit feministischer Theorie auseinandergesetzt habe und eigentlich mehr auch das Gefühl hatte, ob ich das jetzt so weitermachen muss mit dieser exzessiven Haarentfernung, und eigentlich ist es ja Male Gaze und eigentlich will ich mich dem nicht unterwerfen, und eigentlich gibt es so viele gute Gründe dafür, sich nicht zu enttarnen als Feministin und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, ich war umgeben auch von Feministinnen, die in Sachen Haarentfernung nicht so strikt waren wie ich. Und das waren aber oft auch weiße Frauen, wie mir dann später aufgefallen ist. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, und auch als ich mich dann auseinandergesetzt habe, auch so ein bisschen mit der rassistischen Geschichte von Körperbehaarung oder dem Umgang mit Körperbehaarung, dass es da vielleicht für mich als oft nicht weiß gelesene Frau ein bisschen schwieriger sein könnte, oder dass da einfach noch andere Ängste vielleicht mit reinspielen. Und natürlich die Tatsache, dass meine Körperbehaarung deutlich stärker ist als die von vielen Frauen, mit denen ich mich von klein auf verglichen habe, aber auch Männer und nicht-binäre Personen. Also ja, es war schon mehr oft. Und dann sich nicht zu rasieren, ist natürlich ein stärkerer Normenbruch. Und irgendwie radikaler, als wenn man dann eben so ein paar blonde Härchen sieht oder so, auch wenn ich das gut und wichtig finde. Ich möchte da gar nicht gegeneinander, irgendwen gegeneinander ausspielen oder so. Nur hatte ich dann das Gefühl, vielleicht ist meine Schwelle vielleicht eine größere. Und ja, habe das dann eben ein bisschen reflektiert, und vielleicht kann ich dazu diese Bearded Ladies Geschichte erzählen.
Ja, die finde ich, bringt es total auf den Punkt.
Genau, das war für mich irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen augenöffnend, aber es ist für mich irgendwie so beispielhaft, wenn es so um die Geschichte der Körperbehaarung bei Frauen geht, weil es ungefähr so das war zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat sich so ein bisschen dieses Krankheitsbild der starken Behaarung bei Frauen etabliert. Und da gab es Geschichten, also da habe ich zwei Geschichten gefunden von zwei sogenannten Bearded Ladies. Und die eine, Viola, war weiß, und die andere, Crow, war eben nicht weiß. Und ich fand es sehr interessant, so diesen Diskurs anzuschauen um diese beiden Frauen, weil Viola war eben für Mediziner besonders interessant zu der Zeit, um so ein bisschen zu untersuchen, was macht eine Frau aus. Sie hatte auch Kinder, deswegen war es so ein bisschen die Frage, okay, sie kann Kinder kriegen und sie hat einen Bart. Irgendwie, was definiert das Frausein oder Weiblichkeit? Und bei Crow war es eben anders. Es wurden tatsächlich einige Bearded Ladies zu der Zeit so in Zoos ausgestellt und so als irgendwie Attraktionen. Und bei ihr hat es dann eher so Fragen aufgeworfen, also sie zum Beispiel auch, also sie war eben auch eine von den Frauen, die so aufgetreten sind und ihren Bart irgendwie zur Schau gestellt haben. Und bei ihr kamen dann im Diskurs eher Fragen auf wie, also bei Viola ging es darum, ist sie überhaupt eine Frau, obwohl sie einen Bart hat? Und bei Krao ging es darum, ist sie überhaupt ein Mensch oder nicht doch ein Affe? So. Und das zeigt beispielhaft ganz gut, wie dieser Diskurs eigentlich funktioniert hat zu der Zeit, dieser vor allem evolutionär geprägte Diskurs. Man hat Menschengruppen entmenschlicht, indem man ihnen unterstellt hat, näher verwandt am Affen zu sein. Und was kompletter Quatsch ist. Also das hatte allein die Funktion, diese Menschen auszubeuten, zu unterdrücken. Also es ist, das war im Zuge der Sklaverei eine einflussreiche Argumentation. Ja, es hatte diese Funktion eben, diese Menschen zu entmenschlichen, und es hatte die gleiche Funktion im Zuge von Kolonialisierung und so weiter. Also das lässt sich sehr stark so nachverfolgen. Es ist komplett konstruiert und ausgedacht. Aber es gab da immer diese Diskussion, diese starke Körperbehaarung. Also es ging nicht nur um die Hautfarbe oder um die Schädelform. Das ist ja sehr bekannt im Zuge der Rassentheorien, dass die untersucht wurde. Es wurde auch Haardicke untersucht. Die Stärke der Behaarung wurde so zurückgeführt auf eine Affenähnlichkeit. Und im Zuge dessen konnte man eben sagen, diese Menschen sind weniger zivilisiert und die dürfen wir sozusagen unterdrücken, ausbeuten und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass diese Ungleichbehandlung und auch diese krass rassistische Geschichte in den Assoziationen irgendwie bis heute nachwirkt. Und ich meine jetzt gar nicht nur, dass ich vielleicht so gesehen werden könnte als stark behaarte, nicht weiß gelesene Frau, sondern auch ja, dass ich so sozialisiert bin. Also, dass ich mich selbst auch so gesehen habe irgendwie eine Zeit lang oder diese Assoziation in mir hatte, dass es irgendwie wild sein könnte oder irgendwie, also das ist ja so eine typische Beleidigung, die man auch hört als stark behaarte Person, wenn man die eigene Behaarung irgendwie kommentiert wird. Du siehst aus wie ein Affe. Also, und das ist eigentlich eine sehr, das hat eine sehr rassistische Geschichte und es ist eigentlich auch eine, es ist eine, nicht nur eine gemeine Beleidigung, es ist auch eine entmenschlichende und rassistische Beleidigung im Grunde, auch wenn man das vielleicht gar nicht so meint, hat das eben diese Geschichte. Und ja, ich habe mir lange Zeit gewünscht, eben so vielen eurozentrischen Schönheitsidealen zu entsprechen. Also eben diese wenig behaarte, helle Haut und auch kleine Nase und so weiter und so fort. Und habe sehr lange versucht, dem irgendwie zu entsprechen. Und das hatte eigentlich auch damit zu tun, dass das eben die herrschenden Schönheitsideale sind, die aber auch historisch die Funktion hatten, Menschen zu unterdrücken, die nicht weiß sind und die bis heute Menschen dazu veranlassen, die nicht weiß sind, teilweise auch krasse Risiken einzugehen. Zum Beispiel in Sachen Afrohaare glätten oder Hautbleichen. Das Hautbleich-Business ist auch wirklich riesig. Ein wirklich sehr, sehr großer Markt der Kosmetikindustrie. Und es gibt ganz viele solcher Beispiele. Ja. Und dazu gehört auch Haarentfernung irgendwie auf eine Art.
Und dann gleichzeitig auch dieses Beispiel, bei einem Deutschen ist es ein Hipsterbart und bei einem muslimischen Menschen ist es dann natürlich, ist er ein Terrorist, oder? Also so wird es ja auch gelesen bei Männern.
Genau, das ist nämlich eigentlich auch interessant. Das ist natürlich gerade im Punkt Rassifizierung ist es auch ein Geschlechter, etwas, das geschlechterübergreifend wirkt. Und das bei rassifizierten Männern ist es halt der Bart. Das ist ja wirklich, ich kenne viele Männer, die rassifiziert sind und die sich zum Beispiel, bevor sie auf eine Reise gehen, bevor sie irgendwie am Flughafen sind oder am Bahnhof oder irgendwie in so Situationen sind, wo vielleicht Polizeikontrollen stattfinden können, die sich einfach rasieren, damit sie zum Beispiel Racial Profiling die Chance vermindern. So. Und es ist tatsächlich so, dass es gleichzeitig stattfindet mit einem Hipster-Bart-Hype. So. Und auch da gibt es natürlich Unterschiede, dass ein Vollbart für die einen nicht das Gleiche bedeutet wie für die anderen. Für die einen ist es eben eine Möglichkeit, verdächtig zu werden. Und für die anderen ist es einfach ein nicer Style und irgendwie so ein Männlichkeitssymbol und mehr nicht.
Ich muss gerade dran denken, du hast ja in deinem Buch auch über Barbershops geschrieben. Das fand ich irgendwie ganz toll, weil ich glaube, viele Menschen, inklusive ich, haben sich gefragt, woher kommen all diese Barbershops, die so in den letzten Jahren aus dem Boden geschossen sind. Und du hast mich da aufgeklärt. Möchtest du alle anderen auch noch mit aufklären?
Ja, also dieser Barbershop-Boom, könnte man sagen, hat schon auf jeden Fall mit der Einwanderung von zum Beispiel ehemaligen sogenannten Gastarbeitern zu tun aus den 60er Jahren. In Deutschland machen sich überproportional viele Menschen mit Migrationshintergrund selbstständig, auch oft wegen bürokratischen Hürden auf dem Arbeitsmarkt, mit irgendwie Arbeitszeugnis anerkannt und so weiter und so fort. Also es ist oft auch so ein bisschen aus der Not heraus, sie selbstständig machen. Und mit der Einwanderung kam aber auch so ein bisschen die Friseurkultur mit nach Deutschland aus, zum Beispiel der Türkei. Und es gab aber eine Zeit lang noch ein Gesetz, dass man einen Barbershop eröffnen durfte, nur mit einem Friseurmeister, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und das hat sich aber so, ich glaube, vor 10 Jahren geändert. Und seitdem kann man ja auch ein bisschen mehr Barbershops entdecken, weil es eben leichter ist, die zu eröffnen, wenn man eben kein Friseurmeister mehr sein muss. Und ich habe auch meinen Bruder mal begleitet in den Barbershop und habe ein bisschen gesprochen mit seinem Barber. Und der hat mir eben auch erzählt, dass es für ihn auch sowas war, dieses Haare schneiden, was total, also er ist Türke oder türkischer Herkunft, also seine Familie ist türkisch und er ist, glaube ich, in Deutschland aufgewachsen. Das war was man so nach dem Moscheebesuch einfach gegenseitig gemacht hat. Also sich die Haare rasieren, sich den Bart stylen und so weiter. Das ist so sehr verankert irgendwie in der Kultur. Und er sagte dann eben auch, dass deswegen irgendwie Türken besser Haare schneiden können und so. Und hat es so darauf bezogen. Aber ich fand das ganz interessant, weil das so ein bisschen... Und die Barbershops natürlich auch so eine Art Safe Space oder Safer Space sein können. Das ist natürlich sowieso so ein bisschen schwieriger Begriff, weil was ist schon safe und für wen eigentlich? Und sicher sind es auch Orte, die für andere Gruppen auch ausschließend sein können oder so. Und da gibt es sicherlich auch unter den Barbershops große Unterschiede. Aber oft ist es eben so ein Ort, wo man irgendwie, ja, so ein bisschen so ein Beauty-Salon für Männer. Man kriegt so einen Chai und eine Gesichtsmaske und wird irgendwie so ein bisschen, mit so ein bisschen Spa-Feeling behandelt und hat vielleicht auch eher, ja, irgendwie die, also wenn man jetzt zum Beispiel eher eine dickere Haarstruktur hat, ist vielleicht mit Leuten zu tun, die da einfacher mit umgehen können, weil sie das selber haben und so und das einfach gewohnt sind, mit diesen Haaren umzugehen. Also genau, es hat irgendwie so viele Bedeutungen eigentlich, so ein Barbershop.
Ja, ich habe auch irgendwann mal mich bei jemandem beschwert, weil ich habe auch nicht so lange Haare meistens und meistens sogar noch kürzere. Und warum ich da nicht hingehen kann und mir einen Kurzhaarschnitt machen lassen. Und da kam sofort so, nee, das ist der eine Ort, wo wir Männer einfach unter uns sein können. Da kannst du jetzt nicht auch noch rein. Das war ganz süß. Und dann war ich so, okay.
Wo wir Männer unter uns sein dürfen, lustig. Also der Barber von meinem Bruder meinte, dass auch Frauen zu ihm kommen und dass auch queere Menschen zu ihm kommen und dass das auch in Ordnung ist für die. Und also es war aber für mich auch schwierig, tatsächlich in einen Barbershop zu gehen. Ich wollte unbedingt auch mal selber diese Erfahrung machen, bevor ich darüber schreibe. Und das war gar nicht so leicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es da nicht überall gleichermaßen offen ist. Aber
ja.
Weil das ist ja eigentlich auch, das ist natürlich dann die andere Seite, dass man, dass ein Kurzhaarschnitt für Frauen nicht ein Kurzhaarschnitt für Männer ist, sondern eben auch da unterschiedliche Preise gibt und so. Und da ist natürlich, ein Barbershop wäre natürlich auch schon nice, wenn man kurze Haare hat und da einfach hingehen könnte. Das wäre cool, aber ja.
12 Euro, so, ja, yeah. Easy. Ja. Also, dann kommt dann wieder die Pink Tags ins Spiel, dass einfach alles für Frauen mehr kosten soll, weil es rosa ist. Oder weil Frauen ja so viel Geld haben oder so.
Ich weiß es nicht. Weil Frauen so viel kaufen, ist leider das, ja. Zumindest in der Kosmetikindustrie. Und generell, glaube ich, treffen Frauen zumindest in sogenannten Industriestaaten mehr als 80% der Kaufentscheidungen. Und dann denkt man sich eben, na gut, dann müssen sie auch mehr dafür bezahlen, weil freier Markt und Wettbewerb und Kapitalismus, das ist so ein bisschen die Logik, obwohl man sagen muss, diese Pink Tags hat sich schon wieder ein bisschen wohl, wie soll man das sagen, es ist ein bisschen weniger geworden, ein bisschen weniger krass, aber es ist immer noch da, auch bei Rasierern, also besonders bei Rasierern.
Es ist ja auch, also es verstößt ja gegen das Diskriminierungsgesetz. Also ich habe mal so eine Weiterbildung gemacht, so zum Thema Antidiskriminierung und man könnte eigentlich jeden Friseur klagen, der unterschiedliche Preise für Männer- und Frauenhaarschnitte hat, so. Aber hat jetzt halt, die meisten Leute haben nicht so viel Tagesfreizeit und Muße dafür. Aber rein offiziell geht es nicht. Mhm. So. Du hast gerade schon Kapitalismus angesprochen. Du hast ja auch irgendwie geschrieben, so Haarentfernung ist so eine der kapitalistischsten Praktiken überhaupt.
Ja, weil man also in der Regel Haarentfernung ja immer wiederholen muss. Also es ist ja so, in der Soziologie sagt man habitualisiertes Schönheitshandeln. So, darunter fällt auch Zähneputzen. Aber es ist natürlich nochmal bei der Haarentfernung nochmal ein bisschen was anderes. Das trifft natürlich nicht zu, oder es wird weniger, je mehr man zahlt. Also zum Beispiel bei dem Laser hat man natürlich, es sind insgesamt weniger Sitzungen und man hat irgendwie ein bisschen langfristigeren Effekt, obwohl es da auch ein Trugschluss ist zu denken, wenn man da einmal Ganzkörperlaser macht, kriegt man nie wieder Haarwuchs. Aus meiner Erfahrung von einigen Lasersitzungen kann ich sagen, meine Haare kommen immer wieder zurück. Also es ist nicht, trifft nicht auf jeden, jede zu. Genau, und deswegen ist man, wenn man Harry ist, ja eigentlich Dauerkonsument in der Kosmetikindustrie. Ja, und ich schreibe dann auch über diese Idee der Fake-Natürlichkeit. Ich weiß nicht, ob das ist, worauf du hinaus wolltest. Ich habe dann irgendwann, also ich habe mir einfach so überlegt, warum ist es auch so eine selbstverständliche Sache, dass man sich die Haare entfernt, wenn man irgendwie eine Frau ist zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, weil man eigentlich das Gefühl hat, man muss einem Ideal entsprechen, dem man, oder man möchte einem Ideal näher kommen, dem man längst schon entsprechen sollte. Nämlich quasi die natürliche Frau, die immer wenig behaart ist. Obwohl ja eigentlich jeder weiß, dass Frauen sich enthaaren, um irgendwie einen glatten Körper zu haben. Aber trotzdem gibt es diese Idee, dass es nur natürlich ist oder man nur eine echte und natürliche und schöne Frau ist. Das gehört alles zusammen, wenn man sich enthaart oder wenn man glatte Haut hat. Und ich glaube, dass das einen extremen Drive verursacht, zu konsumieren und sich zu enthaaren und permanent daran zu arbeiten, diesen glatten Körper herzustellen, weil man denkt, man müsste ihn schon längst haben. Und es ist irgendwie unnatürlich. Und dafür spricht ja auch, dass es auch Krankheitsbilder gibt mit starker Behaarung. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie überhaupt nicht legitim sind, weil in vielen Fällen kann eine stärkere Behaarung auch ein Zeichen sein für zum Beispiel Tumore und so weiter. Aber trotzdem ist so diese Pathologisierung natürlich auch was eine Angst auslöst und was das Gefühl auslöst, irgendwas ist nicht richtig und man fühlt sich permanent irgendwie nicht richtig in seinem Körper oder so und hat dieses Unwohlsein. Eigentlich so das, was Judith Butler ja so bekanntermaßen als Unbehagen der Geschlechter beschreibt, wird da so ein bisschen auf die Spitze getrieben, dass man permanent, also jeder arbeitet permanent gegen dieses Unbehagen, egal welches Geschlecht. Aber gerade bei der Haarentfernung wird es so ein bisschen auf die Spitze getrieben für mich, weil gerade diese Idee der haarlosen Frau so stark mit präsent ist.
Ja, ich finde, das ist so spannend, was du schreibst, dass es eben nicht um eine Verschönerung geht, so wo dann alle sagen, oh, wie oberflächlich, sondern dass es eine Handlung ist, die aus einer Angst heraus auch oft einfach passiert. Ja? Also ich glaube, da kommen wir auch irgendwie an eine zugegeben nicht sehr gerade Grenze von, okay, mache ich jetzt irgendwie Contouring, Make-up-Tutorials, schau, was noch geht irgendwie mit der Schminke oder versuche ich mich einfach in den Zustand zu versetzen, von dem ich denke, dass es der ist, mit dem ich am wenigsten gesellschaftlich Probleme bekomme, so.
Ja, total. Deswegen habe ich auch, also ich habe lange auch meine Armhaare entfernt und das aber nie zugeben wollen, weil ich dachte mir, welche Frau hat schon so viel Armhaare, dass sie die überhaupt entfernt? Also weil viele meiner irgendwie weißen, eher blond behaarten Freundinnen fanden das absurd, dass ich glatte Arme habe. Aber das war irgendwie dann so, für mich war das, also deswegen war auch diese Haarentfernung dann irgendwie schambehaftet und das zeigt ja eigentlich schon, dass es da eben nochmal so eine grundsätzlichere Angst gibt.
Können wir da noch kurz über Pretty Privilege reden? Das ist ja so ein Modebegriff, wie wir jungen Leute sagen, der gerade durch diese Social Media geistert. Ich kann mal vorlesen, ich habe eine Definition rausgesucht. Pretty Privilege ist das Privileg von Menschen, die gesellschaftlich als schön gelten. Schöne Menschen werden automatisch von der Gesellschaft als erfolgreicher, geselliger, glücklicher, also auch weniger depressiv und mental gesünder, sozial kompetenter und vertrauenswürdiger eingestuft und zwar allein aufgrund ihres Aussehens. Und das ist die eine Sache und es ist auch gut, dass man das mal sagt, dass es so ist. Also da gibt es mehrere Studien, die das auch erklären. Es gibt auch diesen sogenannten Halo-Effekt, dass quasi eine Sache alles andere überstrahlt und im Sinne der Schönheit ist es halt wirklich so, dass man Menschen halt auch leichter was verzeiht, wenn sie als schön empfindet. Und gleichzeitig sind jetzt so viele Influencerinnen, die sich dann so outen mit ihrem Pretty Privilege. Wie geht's dir damit?
Ich hab da irgendwie so ein bisschen eine Irritation, was das angeht. Auch wenn ich gar nicht sagen würde, das ist voll illegitim, weil ich schreibe ja auch darüber, was für Vorteile es hat, um schön zu sein. Und ich finde es auch total wichtig, darüber zu sprechen. Ich frage mich nur im Endeffekt, ja und jetzt. Also das ist irgendwie,
ja.
Es sind vor allem, was mir auffällt, vor allem Frauen, die das über sich sagen. Auch ein bisschen komisch eigentlich, wenn man das immer so genauer ansieht, welcher Mann sagt je über sich, ich habe ein Pretty Privilege und dadurch meine Erfolge erzielt, obwohl ja Normschönheit auf andere Bereiche, gerade in der Karriere, besonders einwirkt, besonders geschlechtergetrennt einwirkt. Also bei Frauen sind es dann eher so, wirkt dieser Halo-Effekt eher auf so typisch weibliche Merkmale wie Fürsorglichkeit oder so. Und bei Männern eigentlich eher das Kämpferische. Das heißt, Männer haben so in vielen Karriereaspekten eigentlich eher Vorteile, wenn sie normschön sind. Aber die Frauen sind es, die die ganze Zeit alles in ihrem Leben, irgendwie alle Erfolge ihrem Pretty Privilege zuschreiben. Jetzt ganz überspitzt gesagt, das stimmt natürlich nicht so harsch.
Mhm.
Und gleichzeitig, man verschönert sich ja, also bei mir, ich glaube, dass, also mir wurde schon auch oft gesagt in meinem Leben, dass Menschen mich schön finden, so, auch wenn ich jetzt vielleicht von bestimmten Normen abweiche. Und ich finde es trotzdem so ein bisschen komisch zu sagen, also in meinem Fall, ich habe Pretty Privilege, weil ich habe ja sehr, sehr viel Enthaarung betrieben. Also ich habe es auf eine Art wirklich darauf angelegt, also schön gefunden zu werden. Und ich finde es eigentlich nicht verwerflich, dass man schön gefunden werden will, weil das bedeutet auch Anerkennung. Und das ist, glaube ich, was jeder Mensch möchte auf die eine oder andere Art. Und ich glaube, das ist sehr schwer, sich davon komplett zu befreien, von der Anerkennung anderer Menschen. Und eigentlich glaube ich mittlerweile, Pretty Privilege ist vielleicht eher ökonomisches Privileg und auch vielleicht auch im Hinblick auf Rassifizierung ein Privileg. Und Pretty Privilege ist eher nur so ein Auswuchs von diesen Faktoren, weil ja im Endeffekt, wenn es darum geht, ich würde jetzt zum Beispiel auch gar nicht, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass man sich Schönheit gar nicht kaufen kann, weil man kann sich ja schon Produkte zur Verschönerung kaufen, ob das jetzt dann am Ende auch gelingt oder nicht, ist auch wieder eine Frage. Und also auch da hat es natürlich was damit zu tun, wie viele Ressourcen hat man zur Verfügung, um sich zu verschönern, in Anführungsstrichen. Und dann geht es natürlich auch darum, wer sieht von vornherein schon irgendwie einem eurozentrischen Schönheitsideal entsprechend aus. Also diese Faktoren spielen für mich da irgendwie eine stärkere Rolle. Und darüber kann man dann sprechen. Bei dem Pretty Privilege frage ich mich halt immer, und jetzt? Also was folgt daraus eigentlich? Und oder was ist dein Unbehagen damit oder deine...
Ich weiß es auch nicht so genau. Also ich denke mir schon, man kann schon viel Schönheit kaufen. Beziehungsweise sicher für arme Leute schwieriger. So allein so Sachen wie Fitnessstudio, Saftkur, dieser ganze Quatsch, Schönheitsoperationen, das ist ja auch alles ein sehr, sehr großer Markt, der sehr bedient wird und wo auch ständig was anderes irgendwie sein muss. Ich musste gerade irgendwie denken, mein Buch ist 2019 erschienen, mein erstes, und ich war so geladen zu so einer Präsentation für so BuchhändlerInnen. Und eine kam danach her zu mir und meinte so, ja, prima, so. Und sagte dann so zu mir, das ist ja gut, dass du jung bist und gut aussiehst, so, weil das verkauft ja Bücher. Und ich war so, okay, und das heißt, wenn sich's jetzt nicht verkauft, dann bin ich doch nicht so schön. Also weißt du, so, ich finde das irgendwie so schwierig. Also, und niemand ist ja, also es gibt ja einfach niemanden, der sagt, du bist jetzt schön und du nicht. So, es gibt natürlich Normen und Ideale, aber die eine Person findet trotzdem was anderes schön als die andere Person. Zum Glück. So. Oder attraktiv oder sexuell anziehend oder was auch immer. Wie ich mein Buch geschrieben habe, mein erstes, da ging es so viel um diesen ganzen Body-Positivity-Diskurs. Das war so 2016, 2017 rum, war das ja noch ein Riesenthema. Und irgendwie sind dann alle so ein bisschen drauf gekommen, vielleicht tut uns das doch gar nicht so gut, wenn wir die ganze Zeit nur unsere Körper lieben und toll finden sollen. Also vielleicht ist das doch nicht so, das worum es jetzt geht. Und ich habe aber das Gefühl, das geht jetzt mit diesem Pretty Privilege irgendwie in so eine ähnliche Richtung, dass halt auch wieder einfach sehr, sehr normschöne Frauen jetzt nicht mehr sagen, ah, und ich habe diese Zellulite-Delle am Popo, aber ich liebe mich trotzdem, sondern ja, ich weiß, ich habe dieses Schönheitsprivileg, aber was auch immer. Also es ist wieder so ein bisschen so ein Fall, wo ich mir denke, ja, okay, und dann? Und ja, auch bei Männern hat damals niemand gesagt, so, ah, oh, ich liebe mich trotz meiner Geheimratsecken, so. Also wenn man das sagt, klingt es schon total lächerlich irgendwie. Und
obwohl das ja auch ein großes Thema ist für Männerhaarausfall.
Ja, aber ja,
das ist irgendwie, die Thematisierung ist eine ganz andere.
Ja, und auch, dass du dich als Frau damit auch irgendwie so die ganze Zeit zu befassen hast. So, das kommt ja da auch mit. Ich frage mich dann irgendwie immer, ist es wieder was, was uns eigentlich ablenken soll von Wichtigerem?
So wie du es jetzt eigentlich sagst, ist es also quasi, ich habe ja vorhin gesagt, es ist eigentlich irgendwie ein Auswuchs oder vielleicht eine, eigentlich ist Pretty Privilege vielleicht ökonomisches Privileg und irgendwie Privileg eurozentrischer Schönheitsideal oder eher Rassifizierung, aber es ist auch so ein, mit einer Prise Sexismus auch noch, also es ist irgendwie alles drin. Mhm. Also es ist sowohl, es sind eigentlich alle großen Faktoren irgendwie da drin, aber man kommt nicht weiter, wenn man es auf das Pretty Privilege runterkocht. Also, oder zumindest scheint es mir so, als würde man da nicht so richtig weiterkommen. Sondern man muss eigentlich den Weg wieder zurückgehen auf diese anderen Faktoren. Und gleichzeitig ist es für mich auch so bei Schönheit, ich habe zwar vorhin gesagt, dass man sich ja so Mittel zur Verschönerung kaufen kann, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, auch das ist so ein bisschen, das hat irgendwie auch eine dunkle Seite, sage ich mal. Weil das könnte ja auch bedeuten, wenn du nur hart genug arbeitest, genug Geld verdienst, dann kannst du dir alles kaufen, was du möchtest und dann kannst du schön sein. Und das ist auch nicht, das stimmt auch nicht. Das ist so wie, wenn man sagt, wenn du nur hart genug arbeitest, dann kannst du reich sein oder dann kannst du viel erreichen im Leben. Dann kannst du groß Karriere machen. Und auch das stimmt nicht, weil es unterschiedliche Startvoraussetzungen für unterschiedliche Menschen gibt. Und ein bisschen ist es auch so bei der Schönheit. Also es ist so ein bisschen so ein Spiegel für alle möglichen anderen Ungerechtigkeiten oder Themen der Ungleichheit irgendwie.
Mhm. Ich muss gerade an was denken, was jetzt nur halb was mit unserem Thema zu tun hat, aber ich erzähle es trotzdem. Kennst du diesen Marshmallow-Test mit kleinen Kindern?
Nee.
Okay, das war irgendwie so vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren war das noch der Shit irgendwie in der Psychologie. Man hat irgendwie kleine Kinder, ich glaube so 3, 4 oder so, in den Raum gesetzt vor einen Teller mit einem Marshmallow drauf und gesagt, wenn du jetzt wartest, das zu essen, bis ich wieder in den Raum komme, dann kriegst du 2. So, und da ging es irgendwie darum, Delayed Gratification so den Kindern beizubringen. Und dann die Schlussfolgerung der Studie war, die Kinder, die es schaffen, 15 Minuten zu warten und dann ihren zweiten Marshmallow bekommen, die sind auch später im Leben erfolgreicher und verdienen besser. So. Klingt irgendwie schon fies. Und ich habe gestern Abend in einem Buch gelesen, die Studie wurde inzwischen komplett debunked, also sie wurde wiederholt und dann kam raus, die Kinder aus armen Elternhäusern essen den Marshmallow gleich, weil sie nicht wissen, wann der nächste kommt.
Wow.
Und die haben auch weniger Aufstiegschancen, weil sie halt nicht eh schon aus reichem Elternhaus kommen. So. Und ich finde, das zeigt irgendwie ganz schön, wie so viele von diesen Studien irgendwie designt sind und aber trotzdem, man kann zu einer Schlussfolgerung kommen, die kann aber auch totaler Quatsch sein. So.
Total. Das ist wie so ein Klassenbias eigentlich in der Studie.
Voll, voll. Und ich, ja, da muss ich irgendwie dran denken, weil ich frage mich halt auch so, okay, waren die schönen Leute vorher schon aus reichem Elternhaus zum Beispiel und sind deswegen dann erfolgreicher? Weißt du, wie ich meine? Also, hatten die schon als Kind die besseren Zahnspangen oder sowas?
Ich glaube, gerade bei Zähnen ist das tatsächlich ein sehr gutes Beispiel dafür.
Ja.
Genau, und dann gibt es aber auch wieder andere Bereiche der Schönheit, die weniger stark mit irgendwie Kapital, also ökonomischem Kapital zu tun haben.
Ja, es ist ein Riesenthema. Jetzt haben wir hier ja ganz schön viel kritisiert und trotzdem muss man ja sagen, wir sind ja auch beides Frauen, die sich auch gerne mal schön machen. Wie passt das denn zusammen? Also können wir gleichzeitig Sachen kritisieren und trotzdem gern geile Fingernägel haben oder geile Haare?
Ich glaube, ja, man kann das alles machen. Ich weiß nicht, also für mich ist es so, ich glaube, es ist nicht widerspruchsfrei zum Beispiel, dass ich mir ja schon noch ab und zu die Beine rasiere und Körperbehaarungsnormen kritisiere und sogar ein Lasergerät besitze. Also Ich würde nicht sagen, das ist das Zeichen dafür, dass ich empowered bin und eine Feministin bin. Ich würde aber auch nicht sagen, es ist total widerspruchsfrei. Ich finde aber, die eigentlichen Widersprüche bestehen in dem System, mit dem wir es zu tun haben. Also zum Beispiel das mit der Fake-Natürlichkeit. Also du musst sehr viel dafür tun, um am Ende so natürlich auszusehen, zum Beispiel. Oder also so, wie du längst schon aussehen solltest als Frau, nämlich haarlos. Dafür musst du dir ganz, ganz viele Rasierer in deinem Leben kaufen. Sehr viele. Und oder dieses Altsein, jung aussehen als Frau, ist auch wieder so ein Widerspruch. Oder so der ganz Grundsätzliche ist ja, du musst diesen sehr unrealistischen Normen zu entsprechen versuchen und eigentlich alles dafür tun. Aber wenn du es zu sehr versuchst, ist es irgendwie auch peinlich und voll übertrieben. Und da musst du mal ein bisschen an deiner Selbstliebe arbeiten. Also bei dieser Ausgangslage finde ich es sehr schwer, ein widerspruchsfreies Leben zu führen. Und gleichzeitig würde ich ja schon auch sagen, dass jede Form der Körpergestaltung, die gab es schon immer. Also das haben Menschen irgendwie schon immer gemacht. Es gibt nicht so diesen Naturzustand des Menschen, auch körperlich nicht. Und das kann auch kreativ sein, das kann auch selbstermächtigend sein. Und das muss nicht immer nur eine Unterwerfung unter schlimme Normen sein, die Zwang ausüben und so. Also auch das würde ich irgendwie betonen. Und auch die Suche nach Anerkennung ist legitim. Von anderen Menschen schön gefunden werden wollen, ist legitim. Man kann auch eine persönliche Ästhetik entwickeln. Also ich finde, man kann das schon kritisieren und sich gleichzeitig hübsch machen. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, Botox ist empowernd oder sich rasieren ist empowernd. Also weißt du, was ich meine? Ich glaube, am Ende bringt es, glaube ich, nicht so viel. Ich glaube, es ist wichtiger, ob wir vielleicht die Gesellschaft verändern wollen, ob wir diese Kritik üben und dazu motiviert sind, so ein bisschen diesen Zwang rauszunehmen, diesen Druck rauszunehmen, die ganzen Bedingungen zu hinterfragen und dann gesellschaftlich was zu ändern, politisch sich zu engagieren, was auch immer, wie auch immer das aussehen kann. Weil das, was wir irgendwie gefühlsmäßig gerne wollen, das lässt sich ja sehr schwer verändern, so von vornherein. Ich glaube, dafür braucht es so ein bisschen die Voraussetzungen auch.
Klar. Und wir können uns auf jeden Fall bestimmter Sachen bewusster werden. Und ich glaube, dafür ist dein Buch eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Deswegen kauft euch alle Harry Queen und lest es. Und dir vielen, vielen Dank für das Gespräch heute.
Danke dir, das war ein super schönes Gespräch.
Danke, Franzi. Wenn ihr jetzt noch mehr mit mir über Schönheit nachdenken wollt, dann hört doch auch mal in Lustprinzip Folge 17, Igitt, rein. Da spreche ich mit Schönheitsforscherin Elisabeth Lechner noch mehr über Ekel und Schönheitsnormen. Und in Folge 28, Orgasmus, mit Sarah-Lisa Vollm geht es auch um die Beziehung zum eigenen Körper. Ich freue mich, wenn ihr mir auf Instagram oder Facebook schreibt, wie sie euch gefallen hat, @lustprinzip, so wie dieser Podcast heißt. Und natürlich, wenn ihr diese Folge mit allen Menschen teilt, die auch viel über Haare nachdenken. Also wahrscheinlich alle. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.